Ich habe eine Frage. Und zwar gibt es bei den Olympischen Spielen mehrere Möglichkeiten eines Sprints. Also es gibt Sprinter. Welche Distanzen gibt es im Sprint? Wisst ihr das? Wie bitte? 100, 400, 3000. 100, 200, 400, 3000. 500 gibt es nicht. Okay, gut. Es ist nur interessant, ich habe einen Vortrag von einem Sportler gehört und er sagte, die schwierigste Distanz beim Laufen sind die 400 Meter. Weil beim 100 Meter kannst du Vollgas geben und es ist schnell vorbei. Bei den ganz schnellen unter 10 Sekunden. Und wenn ich jetzt die 3000 Meter laufe, dann habe ich innerhalb dieses Laufes eine Zeit als Sportler, wo ich regenerieren kann, wo ich mich ein bisschen ausruhen kann, wo ich nicht Vollgas gebe. Aber bei den 400 Metern, da gibt es keine Möglichkeit auszuruhen. Da müssen die kontinuierlich Vollgas geben. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr seid bei Olympia dabei, nicht als Sportler, sondern als Zuschauer. Ihr habt euch ein Ticket gekauft. Und eine 400-Meter-Runde ist einmal komplett durch das Stadion. Also es ist eine Runde. Und euer Platz befindet sich beim Zielsprint. Also ihr habt einen Premium-Platz. Ihr geht in dieses Stadion, geht natürlich am Kiosk vorbei, kauft euch eine Stadionwurst und dann setzt ihr euch auf euren Platz direkt am Zielsprint. Ihr werdet hautnah miterleben, wie sich das Rennen entscheidet. Die Sportler, die stehen an den Startblöcken, die machen sich noch warm. Es sind immer 8 Leute, die gegeneinander laufen. Und es sind natürlich, bei Olympischen Spielen sind es die besten 400-Meter-Läufer. Sie sind alle gut trainiert, sie sind top in Form und die Leistungsdichte ist sehr, sehr hoch und auch sehr nah beieinander. Ihr nehmt Platz und die Sportler gehen in die Startblöcke. Der Startschuss ertönt. Und die Sportler laufen los. Und so wie vorhergesagt oder so wie vermutet, sind die alle sehr eng beieinander. Es gibt da keinen, der groß abfällt. Es ist schließlich das Finale. Sie laufen die erste Runde, die erste Kurve. Sie laufen dann auf der Gegengerade. Und dann biegen sie in die letzte Kurve ein. Und jetzt sind nur noch 100 Meter vor ihnen. Und ihr schaut ihnen in die Augen, sie sind richtig fokussiert. Sie sind ausgerichtet auf das Ziel, sie schauen nach vorne. Und auf den letzten 100, auf den letzten 50 Metern kommt es darauf an, dass Luft und Beine noch ausreichend vorhanden sind, also dass man noch Körner hat für den Schlussspurt. Die Läufer sind absolut fokussiert, es ist sehr eng beieinander und ihr freut euch, weil die Entscheidung findet jetzt vor euren Augen statt. Ihr seid total aufgeregt und ihr fiebert mit und es sind nur noch 50 Meter. Und dann passiert etwas. Der Erstplatzierte, der biegt rechts ab, springt über die Bande, läuft die Stufen hoch zum Kiosk und kauft sich auch eine Stadionbratwurst. Der Zweit- und Drittplatzierte halten abrupt an und fangen an, Fußballkarten auszutauschen. Der Vierte, Fünfte und Sechste, die holen ihre Smartphones raus, die sie in der Hosentasche hatten, und fangen an, sich Fotos zu zeigen von ihrem letzten Urlaub, von ihrem Haus, von ihren Autos, von ihren Familien. Und die letzten beiden, die biegen einfach nach links ab. Da ist die Sandgrube für die Springer. Und die fangen einfach an, Sandburgen zu bauen. Wer hat das Rennen gewonnen? Keiner. Keiner hat das Rennen gewonnen. Warum haben sie das Rennen nicht gewonnen? Weil sie nicht bis zum Ziel gelaufen sind. Weil sie nicht fokussiert waren. Sie haben sich ablenken lassen durch andere Dinge. Und ich möchte heute mit euch über das Thema reden, fokussiert leben. Ich gucke jetzt gerade, wo ist... Mein Thema heute lautet, fokussiert bis zum Ziel. Nicht fokussiert bis zur letzten Kurve, sondern fokussiert bis zum Ziel. Und ich möchte mit euch aus Jakobus, ab Kapitel 5, ab Vers 1, zusammen lesen. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt doch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ich predige durch den Jakobusbrief und der Jakobusbrief wurde von Jakobus geschrieben. Jakobus ist der Halbbruder von Jesus und er ist Gemeindeleiter in Jerusalem. Und er schreibt diesen Brief an Christen. Er schreibt diesen Brief an Menschen, die Jesus nachfolgen. Und dieser Brief ist ein sehr praktischer Brief. Dieser Brief beschreibt, welche Auswirkungen es in meinem Leben hat, wenn ich Jesus nachfolge. Glaube wird in unserem Alltag sichtbar. Glaube ist nicht nur frommes Geschwätz, Reden von frommen Formeln oder irgendwas anderes, sondern Glaube wird sichtbar in Wort und Tat. Glaube ist nicht Ausüben einer Religion, sondern überzeugtes Handeln aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Und der Brief des Jakobus ist voll mit praktischen Hilfen, mit Ratschlägen, mit Aufforderungen und hat eine sehr hohe Dichte an Aufforderungen, wie wir als Christen, wie wir als Kinder Gottes handeln sollen. Und den Abschnitt, den wir eben gelesen haben, den möchte ich in zwei Bereiche aufteilen. Der erste Bereich ist fokussiert im Wohlstand und der zweite Abschnitt ist fokussiert in herausfordernden Zeiten. In diesem Abschnitt, in diesen 11 Versen, geht es um den Schlussspurt, um den Zielsprint von uns Christen, von uns Kindern Gottes. Es geht darum, dass wir fokussiert sein sollen auf das Ziel, dass wir durchziehen. Und in diesem Abschnitt finden wir Worte wie in den letzten Tagen, am Schlachttag, Wiederkunft des Herrn oder die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und all das zeugt davon, dass das Ziel nahe ist und wir uns als Kinder Gottes im Schlussspurt befinden. Und als erstes wendet sich Jakobus an die Reichen. Und er fordert sie auf, dass sie weinen und heulen sollen. Es ist interessant, dass er sie dazu auffordert. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Jakobus hier nicht gegen Reichtum ist. Dass Jakobus hier nicht gegen die Reichen wettert. Reichsein ist keine Sünde. Reichsein ist kein Vergehen. Reichsein ist keine Schuld, die du auf dich lädst. Allerdings warnt uns Gottes Wort sehr eindringlich vor den Gefahren des Reichtums. Und ich möchte nur zwei Stellen dazu aufzeigen. Einmal ist Matthäus 6, 19 bis 21. Dort steht, den Reich, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jesus ist derjenige, der dies gesagt hat in der Bergpredigt. Und er verbietet Reichtum nicht, aber er fordert uns dazu auf, dass unser Reichtum nicht unser Schatz sein soll. Er fordert uns dazu auf, dass wir uns nicht darauf beschränken oder dass wir uns nicht nur darauf einlassen zu sammeln, sondern unser Fokus soll darauf gerichtet sein, Schätze im Himmel zu sammeln und nicht hier auf dieser Erde. Denn da, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Und umgekehrt, da, wo unser Herz ist, das ist unser Schatz. Und auch Paulus sagt in 1. Timotheus 6, 17 bis 19, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, und jetzt kommt das, was Timotheus den Reichen sagen soll, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Die Reichen sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ich arbeite bei einer Bank und eine gute Grundlage für deine Zukunft ist eine gute Altersvorsorge, wird die Bank dir sagen, wenn du dort zur Beratung gehst. Und für die Zeit hier auf dieser Erde mag das wohl stimmen. Aber interessant ist, dass hier steht, dass die Reichen durch ihr Handeln sich eine gute Grundlage für ihre Zukunft schaffen können. Für die Zukunft, die aber nicht hier auf dieser Erde stattfinden wird. Und die Aufgaben für einen Reichen sind sehr klar formuliert. Es geht darum, dass du deinen irdischen Reichtum, der vergammeln kann, dass du diesen irdischen Reichtum umwandelst in einen himmlischen Reichtum, der nicht vergeht. Als Reicher sollst du Gutes tun, reich sein an guten Werken, freigebig sein und mit anderen teilen. Das ist das, was Gott dir an seinem Wort mitgibt, wenn du reich bist. Der Fokus, den du als Reicher haben solltest, sollte nicht auf das Irdische gerichtet sein. Er sollte auf das Himmlische gerichtet sein. Der Reichtum hier auf dieser Erde ist nicht mein Schatz. Ich sollte mein Herz nicht daran hängen. Und auf der anderen Seite dürfen wir doch das, was Gott uns schenkt, genießen, wie es in Vers 17 steht. Aber warum fordert Jakobus die Reichen dann auf, zu weinen und zu heulen? Widerspricht sich das? Wenn wir in Vers 1 nachlesen, dann wissen wir, warum Jakobus das tut. Dort steht, dass Elend über sie kommt. Es wird Elend über sie kommen und das Elend, was über sie kommt, ist die Konsequenz aus ihrem Handeln. Das Elend, was über sie kommt, ist nicht, oder der Grund des Elends ist nicht der Reichtum, den sie hatten, sondern der Grund des Elends ist, wie sie mit dem Reichtum umgegangen sind. Der Fokus, den die Reichen hatten, die Jakobus dort anschreibt, ist darin, dass sie ihr Geld immer vermehren möchten. Immer weiter vermehren, immer mehr haben und dafür sogar bereit sein, andere zu schädigen. Und das lesen wir beispielsweise in Vers 4. Dort steht, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Es ist interessant, dass ein Lohn, den ich nicht bezahlt habe, dass dieser Lohn schreit. Und die Menschen, die ich nicht bezahlt habe, dieses Schreien hört Gott. Der Reiche, von dem hier die Rede ist, der hat Menschen für sich arbeiten lassen. Er hat vielleicht Angestellte oder Leute, die im Haus helfen oder Leute, die er beauftragt hat für irgendetwas. Und die haben jetzt für ihn gearbeitet. Wir haben jetzt keine Felder, aber wir haben vielleicht andere Bereiche, wo jemand für uns arbeitet. Und dann haben wir dem Arbeiter den Lohn vorenthalten. Wir haben ihn vorenthalten aus egoistischen Gründen, weil wir unser Geld zusammenhalten wollten. Wir haben den Arbeiter nicht bezahlt. Wir haben auf dem Rücken der Arbeiter, die für uns gearbeitet haben, unser Reichtum eingesammelt. Und es ist interessant, dass in der Bibel mehrfach steht, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Der arbeitet, der soll seinen Lohn bekommen. Beispielsweise in Lukas 10, 7 oder 1. Timotheus 5, 18. Der Reiche, indem er den Lohn vorenthält, betrügt den anderen und gibt ihm nicht, was ihm zusteht. Und es ist interessant, wo dieser Ruf hingeht. Es steht, dass der Ruf der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Dort steht eigentlich dem Herrn Zebaoth. Das ist in der Elberfelder so geschrieben. Und der Herr Zebaoth ist der Herr der Herrscharen. Und er wird nur noch ein weiteres Mal im Neuen Testament erwähnt. Aber der Herr der Herrscharen ist der Herr, der dem Herr vorsteht, der den Kriegern vorsteht. Und das, was wir als Reiche an Ungerechtigkeit dem anderen getan haben, da wird Gott mit seinem Herr für Gerechtigkeit sorgen. Gott ist ein gerechter Gott. Er hat ein gewaltiges Herr und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Weiter in Vers 5. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Die Reichen haben nur für sich gelebt. Das Einzige, was für sie gezählt hat, war ihre Lust, ihr Genuss, der eigene Wohlstand, die eigenen Wünsche, ich für mich. Und es ist im völligen Widerspruch zu der Bibel. Es ist völlig im Widerspruch zu dem, was wir gerade gelesen haben. Die Aufgaben, die wir als Reiche haben oder die ein Reicher hat, werden komplett außer Acht gelassen. Ich bin komplett egoistisch, egozentrisch und ich-bezogen. Und so wie es hier steht, dass ich mich meinem Genuss hingegeben habe, dass ich üppig gelebt habe auf der Erde und mein Herz gemästet habe, das spricht davon, dass ich keinen Blick für Gutes tun hatte, keinen Blick für reich an guten Werken, keinen Blick für freigebig und vor allen Dingen keinen Blick für Teilen mit den anderen. Es ist interessant, die Luther-Übersetzung schreibt, ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst, und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Die Schlachter schreibt wie an einem Schlachttag, die anderen schreiben aber am Schlachttag. Und wenn wir die Tiere sehen, dann ist es so, am Schlachttag ist Ende. Es ist eigentlich völlig egal, wie viel eine Kuh frisst an dem Tag, wo sie geschlachtet wird. Es ändert sich nichts, es bringt eigentlich gar nichts. Aber wir, die Reichen, wir haben geschlemmt auf der Erde und geprasst, gemästet unsere Herzen noch am Schlachttag. Im Anblick des Schlachttages, im Anblick des Endes, im Anblick des Zieles, obwohl wir wissen, dass die Schlachtung kommt und alles ist vorbei, obwohl die Reichen wussten, dass sie am letzten Tag leben, wie wir vorher in dem Vers gelesen haben, obwohl die Reichen wissen, dass sie im Schlussspurt sind, trotzdem haben sie ihr Fokus auf Konsum und Reichtum gelassen. Und in Vers 6 steht, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Es ist der dritte Anklagepunkt. Ihr habt den Gerechten verurteilt und dort steht, ihn getötet. Es ist wie eine Steigerung. In ihrer Maßlosigkeit beugen die Reichen das Recht. Das sehen wir heute sehr vielfach auf dieser Erde. Dass die, die das Geld haben, geben und schreiben die Gesetze vor. Die, die das Geld haben, sagen, wo es lang geht. Die, die reich sind, sagen, was zu tun und was zu lassen ist. Sie beugen das Recht und der Gerechte wird verurteilt. Die Rechtsprechungen werden zum eigenen Vorteil beeinflusst. Warum? Weil ich es kann. Der Gerechte, er wird zum Schweigen gebracht und falls nötig sogar durch das Gesetz getötet. In meiner Gier zum Erhalt und zum Ansammeln von Reichtümern bin ich bereit, jeden Weg zu gehen. Scheue ich auch nicht vor Ungerechtigkeit zurück. Und wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann lesen wir schon in Kapitel 2, Vers 6, dort steht, ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Es sind die Reichen, die das Recht beugen. Ich möchte aber an der Stelle noch einen Hinweis geben. Hier steht, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Wenn ich den Vers nur für sich nehme, auf wen könnte das auch zielen? Auf Jesus Christus. Genau. Und es gibt einige Ausleger, die sagen, dass es sich hier auf Jesus Christus bezieht. Ich möchte das nicht ausschließen, aber wenn ich den gesamten Jakobusbrief nehme und diesen Abschluss, dann glaube ich, dass es damit zusammenhängt mit dem, wie ich es gerade gesagt habe, dass es sich hier nicht direkt auf Jesus Christus bezieht. Aber wie gesagt, es muss nicht falsch sein. Und ganz am Ende von dieser Ungerechtigkeit, von dieser Maßlosigkeit, von diesem andere ungerecht behandeln, von diesem Ich nur für mich, was steht ganz am Ende dieser Arbeit und des Reichtums? Das haben wir gelesen in den Versen 1 bis 4. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind zur Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Es ist interessant, dass Jakobus es hier so schreibt, als wenn es schon da ist. Der Reichtum ist verfault. Und das Wort, was dort für verfault steht, das kann auch verwendet werden für vergangen, nicht mehr da, verschwinden. Der Reichtum, den die Reichen in dieser Weltzeit angesammelt haben, der ist verschwunden. Es kommt der Tag, wo dein Reichtum absolut gar nichts mehr wert ist. Die Kleider sind zerfressen. Früher waren Kleider ein Zeichen für Reichtum. Wenn jemand in eine Position gekommen ist, dann wurden ihm entsprechende Kleider gegeben, zum Beispiel bei Josef. Wir finden häufig in der Bibel, dass jemand in besonderen Kleidern ging oder manchmal steht auch, dass dort Menschen waren, die in weichen Kleidern gekleidet waren. Als Simson das Rätsel aufgibt, dann belohnt er mit Kleidern, Festgewändern. Kleider hatten einen sehr hohen Wert. Und trotzdem lesen wir hier, dass die Kleider, die ein Zeichen für Reichtum gewesen sind, zerfressen sind. Sie haben ihren Wert verloren. Gold und Silber sind verrostet. Kann Gold rosten? Kann Gold rosten? Also, weiß nicht, Metaller unter uns? Gold kann nicht rosten. Warum? Das ist ein Edelmetall. Genau. Und trotzdem steht hier, dass Gold und Silber verrostet sind. Es kann zum einen bedeuten, dass das Gold, was es damals gab, nicht 100% rein war, Es ist vielleicht auch, wenn du einen Ehering oder Verlobungsring hast oder irgendein Schmuckstück und dann steht da 999,9 Gold, dann ist da trotzdem 0,001 kein Gold. Und deswegen kann es trotzdem Verfärbungen haben oder Rost ansetzen. Damals war das Gold vielleicht nicht ganz so rein, aber selbst wenn das Gold zu 100% rein gewesen wäre oder rein gewesen ist, selbst dann wird bezogen auf die Ewigkeit Gold und Silber verrosten. Und verrosten steht hier für Wert verlieren. Es ist nicht mehr brauchbar, es kann nicht mehr genutzt werden. Es zeigt an, wie vergänglich und wie nutzlos diese Dinge sind, diese wertvollen Dinge sind in Bezug auf die Ewigkeit. Aber nicht nur das, sondern der Rost, welcher das wertvolle Gold und Silber zerstört hat, dieser Rost tritt gleichzeitig als Zeuge gegen die Reichen auf. Dieser Rost klagt sie an, dass sie mit ihrem Reichtum falsch umgegangen sind. Der Reichtum wurde nur zur Befriedigung der eigenen Lüste, Wünsche und Begierden verwendet. Die Reichen wussten, Gutes zu tun und taten es nicht. Die Reichen haben die Armen missachtet. Und dieser Rost wird als Beweis gegen sie dienen. Und dieser Rost wird sie zugrunde richten, als wäre es ein Feuer, welches Fleisch verzehrt. Feuer steht immer für Gericht. Feuer verzehrt, Feuer vernichtet. Und die Reichen werden für ihr gottloses Handeln bestraft. Sie kommen in das Gericht. Und sie haben gesammelt und sie haben gesammelt und sie haben nur für sich gelebt, obwohl sie wussten, dass sie in den letzten Tagen leben. Obwohl sie wussten, dass sie im Schlussspurt sind. Und das Interessante ist, dass der Jakobusbrief, an wen schreibt Jakobus diesen Brief? An die reichen Herrscher von Jerusalem? An Christen. Er schreibt diesen Brief an Christen, an Kinder Gottes. Er schreibt diesen Brief an Menschen, die sich in der Gemeinde befinden. Er schreibt diesen Brief an Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Doch so wie sie handeln, widersprechen sie den Maßstäben Gottes. Im Zielsprint, in den letzten Tagen, ist der Fokus dieser Reichen vollständig auf ihr Reichtum ausgerichtet. Sie sind nicht fokussiert bis zum Ziel. Und jetzt ist es so, du lebst in Deutschland. Ich glaube, es ist heute keiner hier, der nicht in Deutschland lebt. Vielleicht hat jemand zugeschaltet von außerhalb, aber die meisten von uns leben in Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass du reich bist, ist sehr, sehr hoch. Und wenn du das Gefühl hast, du bist arm, dann kann ich dir garantieren, dass selbst wenn du in Deutschland Sozialhilfe erhältst, bekommst du im Durchschnitt mehr. Oder bekommst du mehr als der Durchschnitt aller Menschen auf dieser Welt. Worauf ist dein Fokus gerichtet? Bist du nur darauf aus, deinen Reichtum zu vermehren? Sind dir deine Wünsche, deine Begierden, dein Luxus, dein Gewinn, dein Genuss, sind sie dir wichtiger als der verantwortungsvolle Umgang mit deinem Reichtum? Du, der du mehr hast, als du brauchst, erfüllst du die Aufgaben, die dir Gott in diesem Status gibt? Oder bist du sogar bereit, andere zu schädigen, nur um dein Reichtum zu vermehren? Bist du fokussiert auf das Ziel? Oder lässt du dich im Schlussspurt durch dein Reichtum abbringen? Und in den nächsten Versen zeigt Jakobus, wie wir uns auf das Ziel fokussieren sollen, wenn wir in herausfordernden Zeiten leben. Ab Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, Der Richter steht vor der Tür. Jakobus spricht hier die andere Seite an. Jakobus spricht hier Brüder an oder Geschwister an, denen es nicht so gut geht. Er spricht Menschen an, die in schwierigen Umständen leben, die vor Herausforderungen stehen, die vielleicht sogar von den Reichen innerhalb der Gemeinde unterdrückt werden. Und er fordert sie zu einem auf. Er sagt ihnen, wartet geduldig. Wartet geduldig. Geduldig sein ist schwer. Geduldig sein fordert heraus. Und er gibt hier das Beispiel von einem Bauern. Wenn ein Bauer etwas aussät, erntet er auch nicht sofort. Er muss vorher das Feld beflügen. Er muss die Erde vorbereiten auf die Aussaat. Und der Frühregen ist der, der im Herbst fällt. Der Spätregen ist der, der im Frühjahr kommt. Und der Bauer muss den Früh- und den Spätregen abwarten. Er erntet nicht sofort, nachdem er eingesät hat. Er muss Wachstum und Zeit abwarten, bis er diese leckere Frucht ernten kann. Er muss sich gedulden, ihretwegen. Er hat ein Ziel vor Augen und er geduldet sich, bis er diese leckere Frucht ernten kann. Auch bei uns ist es so, dass der Blick auf das Ziel ihretwegen uns helfen kann, die Kraft geben kann, geduldig zu sein, durchzuziehen bis zum Ziel und nicht auf der Zielgeraden abzubiegen. Jesus Christus kommt wieder, das haben wir heute schon gesungen. Und es ist wichtig, dass wir ausgerichtet auf dieses Ziel leben. Aber wie? Wie sollen wir uns in dieser Situation, wo es vielleicht schwer ist, wo wir vor Herausforderungen stehen, wo Dinge in unserem Leben nicht so sind, wie wir es möchten, wo wir vielleicht von anderen Reichen bedrängt werden, wo vielleicht in der Gemeinde Ungerechtigkeit herrscht, wo Dinge nicht so laufen, wie sie sein sollten. Wie sollen wir uns in dieser Zeit auf das Ziel fokussieren? Und hier stehen drei Dinge. Zuerst in Vers 8, und das wiederholt er, was in Vers 7 steht, wartet geduldig. Und das, was dort für geduldig warten steht, das bedeutet, die Fassung bewahren, während man schwierigen Umständen ausgesetzt ist. Die Fassung bewahren, während man schwierigen Umständen ausgesetzt ist. Und schon ganz zu Beginn des Briefes, könnt ihr nachlesen in Jakobus 1, Vers 2 oder 3, dort ist schon die Rede von standhaftem Ausharren. Geduldig warten ist eigentlich nichts anderes als sich verlassen auf Gott. Ungeduldig ist, wenn wir uns nicht auf Gott verlassen. Geduldig ist sich verlassen auf Gott. Es ist nicht Gott zu irgendetwas drängen. Es ist keine eigenmächtige Veränderung der Verhältnisse. Es ist kein Vorgreifen auf Gottes Eingreifen. Kein Herausdrängen aus meiner schwierigen Situation, aus den schwierigen Umständen, in denen ich mich befinde, sondern geduldig warten ist Vertrauen, dass Gott handeln wird. Das Zweite, was er sagt, ist, stärkt eure Herzen. Und wenn ich etwas stärken soll, dann ist es in Gefahr, schwach zu werden. Ich stehe in Gefahr, im Schlussspurt, im Glauben wie im Wandeln, unsicher oder vielleicht auch lässig zu werden. Ich stehe in Gefahr, dass ich auf dem Weg zum Ziel das Ziel aus den Augen verliere, dass ich mich ablenken lasse von Ungerechtigkeit oder Schwierigkeiten. Und dann ist es wichtig, dass ich mein Herz stärke, dass ich mein Inneres stärke. Und wie kann ich das tun? Ich stärke mein Inneres, indem ich auf Gottes Wort höre, es lese, indem ich mit Gott rede, ins Gebet gehe und indem ich Gemeinschaft mit meinen Geschwistern habe. Im Neuen Testament lesen wir häufig davon, dass wir im Glauben oder in unserem Inneren gestärkt werden sollen. Zum Beispiel in 1. Timotheus 3, Vers 3. Dort sollen wir im Glauben oder dort werden wir im Glauben gestärkt, damit wir nicht wankend oder verunsichert werden. Oder in 1. Thessalonicher 3, Vers 13, damit wir vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus wiederkommt. Und es nimmt hier denselben Bezug wie hier in Vers 8, in Jakobus 5, Vers 8, so wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir sollen uns stärken, denn Jesus kommt bald. Wir befinden uns in den letzten Tagen und nach 1. Thessalonicher 3, 13 sollen wir uns stärken, damit wir vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus wiederkommt. Er nimmt hier, wie Jakobus, Bezug auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus. Und im nächsten Punkt erwähnt er hier, dass wir nicht gegeneinander seufzen sollen. Das heißt eigentlich nichts anderes als klagt und jammert nicht übereinander. Beschwert und ärgert euch nicht übereinander. Und ich glaube, das ist etwas, was jeden von uns betrifft, aber zumindest betreffen kann. Klagt und jammert nicht übereinander. Wie schnell bin ich dabei, mich über meine Geschwister zu beschweren, über sie zu jammern, über sie zu klagen, mich vielleicht sogar über sie zu ärgern, weil sie Dinge nicht so tun, wie ich es mir vorstelle, Dinge nicht in einer Geschwindigkeit tun, wie ich es mir wünsche oder es vielleicht mit ihnen sehr herausfordernd ist. Seufzt nicht gegeneinander. Was ist der Grund für Seufzen? Wenn ich seufze, dann befinde ich mich in einem Zustand, der mich irgendwie bedrückt. Es ist etwas, was auf mich drückt und dann stoße ich ein Seufzen aus. Es ist etwas, worunter ich leide. Eigentlich möchte ich da nicht bleiben, ich möchte dort heraus. Es entspricht nicht meinen Erwartungen und Hoffnungen, dieser Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Aber ich soll trotzdem nicht über andere klagen. Ich soll mich trotzdem nicht über andere beklagen, sonst verliere ich meinen Fokus auf das Ziel. Wenn ich mich nur über andere beschwere, wenn ich mich nur über meine Geschwister in der Gemeinde beschwere, über andere Glaubensgeschwister, dann verliere ich das Ziel aus den Augen. Und Jakobus weiß, dass es schwer sein kann, den Fokus in solchen Situationen nicht zu verlieren. Und deswegen führt er Beispiele auf, die uns Mut machen können. Vers 10 und 11. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Die Propheten haben sehr viel Ungerechtigkeit erlitten. Sie haben sehr viel Not erlitten. Sie wurden verfolgt. Sie wurden nicht gehört. Sie wurden körperlich angegangen. Sie wurden getötet, weil sie im Namen des Herrn geredet haben. Und in ihrem Leid sind sie uns Vorbild geworden in der Geduld. Sie haben ausgeharrt. Sie waren auf das Ziel ausgerichtet und haben die Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat, ausgeführt, trotz aller Widerstände, trotz aller Umstände. Sie haben viel Schweres erlitten, viel Ungerechtigkeit erlitten, viel Herausforderndes erduldet. Aber durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit bewirkt, Verheißung erlangt, dem Löwen den Rachen gestopft, die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Das können wir nachlesen in Hebräer 11, 33 und 34. Weil sie geduldig waren und weil sie stark geblieben sind. Deswegen sagen wir heute, dass sie ganz von Freude und Glück erfüllt sind. Weil sie ausgehalten haben bis zum Ziel, preisen wir sie heute als glückselig. Und als zweites Beispiel, oder als zweites Vorbild führt er uns hier Hiob an. Hiob, der alles verloren hat. Er hat sein Reichtum verloren. Er hat seine Tiere verloren, seine Herden verloren, seine Häuser verloren. Er hat seine Angestellten verloren. Seine Firma ist zerstört worden. Und er hat seine Kinder verloren. Und trotzdem hat Hiob bei all dem Verlust, bei all der Schwere, die ihn getroffen hat, trotzdem hat Hiob sich nicht versündigt. Hiob 1, 22. Und Hiob wurde am Ende für sein Ausharren belohnt. Am Ende hat er all das, was er verloren hat, doppelt wiederbekommen. Jakobus schreibt hier, ihr habt das Ende, den Zieleinlauf von Hiob gesehen. Und das ist etwas, was uns Mut machen soll. Und dann schließt er diesen Abschnitt ab und schreibt, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Was für ein ermutigender Abschluss. Gott möchte dir in deinen herausfordernden, schweren Zeiten, Gott möchte dir in den Zeiten, wo du bedrückt bist, wo du ein Seufzen ausstoßen möchtest, Gott möchte dir in diesen Zeiten nicht eins auswischen. Er leidet mit und er, Gott, unser Vater im Himmel, hat Erbarmen mit dir. Er hat Erbarmen mit dir und leidet mit dir in dem Moment, wo es dir schwer fällt, aufgrund der Umstände deinen Fokus zu bewahren. Warte geduldig. Stärke dein Herz. Und beschwere dich nicht über die anderen. Zeig dein Vertrauen auf den, der Mitleid und Erbarmen mit dir hat. Und vielleicht zählst du dich heute nicht zu den Reichen, obwohl ich versucht habe, dir zu sagen, dass du auf jeden Fall zu den Reichen gehörst. Vielleicht zählst du dich heute zu denen, denen es nicht so gut geht. Vielleicht hast du heute ein Recht darauf, dich über deine Situation oder über deine Umstände, in denen du lebst, zu beklagen. Und all die, die hier sitzen, würden dir zustimmen, dass du dich in einer herausfordernden Zeit befindest. Vielleicht ist die Zeit, in der du gerade lebst, wirklich eine sehr schwere Zeit. Aber konzentrierst du dich in dieser Zeit auf das, was du nicht hast und was dir fehlt? Versuchst du ungeduldig, mit allen Mitteln deine Situation zu ändern und verlierst vielleicht dabei den Fokus auf das Ziel? Konzentrierst du dich vielleicht nur auf die anderen Christen, denen es besser geht? Vielleicht auf andere Christen in deiner eigenen Gemeinde, denen es gefühlt besser geht, die es nicht so schwer haben? Auf andere Christen in deiner Gemeinde, die mehr haben als du? Vielleicht beginnst du dann, deinem Ärger und deiner Enttäuschung Raum zu geben, verletzt und enttäuscht zu sein über das, was Gott mit dir vorhat. Versuchst du, Gottes Wege ungeduldig abzukürzen und nutzt diese Zeit und beginnst damit, deinem Ärger und deiner Enttäuschung Raum zu geben? Oder nutzt du diese Zeit, um dein Herz, dein Inneres im Glauben zu stärken? Und wenn du nicht der Reiche bist, sondern wenn du wenig hast und vielleicht in einer herausfordernden Zeit bist, stehst du genauso in Gefahr, den Fokus auf das Ziel zu verlieren. Genauso wie der Reiche, dem es ja scheinbar viel besser geht. Unabhängig davon, ob du reich bist oder arm. Unabhängig davon, ob du im Genuss lebst oder im Leid. Unabhängig davon, ob du dir das kaufen kannst, was du willst, oder ob du geduldig warten musst. Es ist entscheidend, dass du das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Wir haben es gelesen, wir leben in den letzten Tagen. Die Wiederkunft unseres Herrn ist nahe, der Richter steht vor der Tür. Wir als Kinder Gottes befinden uns im Schlussspurt. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Bist du fokussiert auf das Ziel oder hast du vielleicht deinen Fokus schon verloren? Gott möge mir und Gott möge dir aufzeigen, wo wir vielleicht unseren Fokus verloren haben. Und ich wünsche dir und auch mir Vertrauen und Geduld, dass wir ans Ziel kommen, wenn wir uns auf den Herrn Jesus ausrichten, dass er uns ins Ziel bringt. Und ich möchte jetzt einmal bitten, dass wir aufstehen und wir möchten ein Lied zum Abschluss singen. Das Lied lautet Ewigkeit und ihr kennt dieses Lied. Und ganz zum Schluss an diesem Lied singen wir eine Textpassage, die lautet: Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Und ich möchte einfach nach dem Lied mit Gebet abschließen. Ich möchte dich auffordern, dieses Lied im Gebet zu singen, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Amen.